Heute möchte ich ganz kurz aus einer Begebenheit aus dem Neuen Testament sprechen. Ich persönlich finde diese Begebenheit an sich sehr schön und ich finde sie sehr interessant. Und wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht, da findet man wirklich sehr interessante Aspekte. Es zeigt mir, dass Gott ganz anders ist, ganz anders, wie wir sind und wie er Prioritäten setzt. Wir denken oft, dass wofür wir uns einsetzen, das, was wir gerade tun oder vorhaben, das ist an sich eine gute Sache. Wir haben ein edles Ziel, zum Beispiel, wenn wir uns für andere Menschen einsetzen, dass wir ihnen helfen, dass wir sie unterstützen, barmherzig zu sein. Etwas, wozu uns Jesus immer wieder auffordert, seid barmherzig, seid barmherzig. Oder eben, da gibt es Menschen, die sich gerade für Jesus interessieren. Sie haben Fragen, sie möchten ihr Leben ändern. Und das sind so Sachen, wo wir, wenn wir drangehen, wir halten sie für sehr groß, für sehr wichtig. Und stell dir vor, du bist gerade in so einer Situation und Gott sagt, lass stehen, lass es, ich brauche dich ganz woanders. Und oft kommt dann vielleicht bei uns so diese Aussage oder diese Frage her, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Wenn ich jetzt diese Sache hier liegen und stehen lasse, diese vielen Menschen, es wird ihnen nicht mehr geholfen. Wer macht das? Es kommt um zu erliegen. Herr, ich verstehe dich nicht. Wenn ich jetzt hier weggehe und das sind Menschen, die nach dir fragen, wer kümmert sich dann um ihnen, Herr? Und wir stellen uns diese Frage sehr oft, denke ich, wenn in unserem Leben mal anders läuft oder nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wenn anders in unser Leben, wie gesagt, es läuft. Und dann kommt die Frage, Herr, ich verstehe dich nicht. Aber letztendlich müssten wir uns diese Frage ehrlicherweise auch anders stellen. Herr, du liebst mich? Ich verstehe dich nicht, Herr. Das ist mir zu groß. Du vergibst mir, Herr. Das verstehe ich nicht, Herr. Wie kann das sein? Du kennst mich doch. Und dennoch, Herr. Du bist mir treu, Herr, dass du mich immer noch so viel segnest, mir so viel Gutes tust, Tag für Tag. Herr, das verstehe ich nicht. Und das müssten wir dann genauso sagen. Aber letztendlich, wo in der Bibel werden wir von Gott aufgefordert, ihm zu verstehen? Wo sagt er, versteht mich oder versteht mich doch endlich? So viel ich weiß, an keiner Stelle finden wir das. Wie könnten wir Gott letztendlich verstehen? Aber was wir finden, ist, dass wir auf ihn hören sollen. Und ich lese jetzt den Predigtext aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 38. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Könige von Äthiopien, welche ihr ganzer Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim, saß auf sein Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte ihn, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleite? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber des Schriftes, die er las, war dieser. Wie ein Schaf, das zum Schlachtung in seiner Erniedrigung Lamm, der vor seiner Schere verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Worte der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an eine Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Soweit der Abschnitt aus Apostelgeschichte. Was war hier zuvor geschehen? Philippus war noch in Samarien, eine komplett andere Ecke dort bei Jerusalem, irgendwo weiter im Norden. Und jetzt bekommt er den Auftrag, da haben sich Menschen bekehrt, da fand sozusagen aus unserer Sicht, würden wir sagen, eine Erweckung statt. Da waren Menschen, die plötzlich sagten, hey, wir wollen Gott nachfolgen, sie haben Interesse an Gott gezeigt, wir wollen unser Leben Jesus übergeben. Und da hat sich etwas aufgetan. Und Philippus war mittendrin, er als Evangelist. Und mitten in diese ganzen Geschehnisse, so fängt auch unser Text an, sagt der Engel des Herrn zu ihm, steh auf, lass alles liegen. Ich brauche dich ganz woanders, mache dich auf. Philippus hätte auch fragen können, Herr, ich verstehe dich nicht. Schau, was hier sich für eine Tür aufgemacht hat, was alles jetzt möglich ist in Samarien. Über Jahrhunderte war hier nichts los und jetzt plötzlich. Aber nein, er hätte fragen können, aber Philippus tut das nicht. Er steht auf und geht. An das kann ich erkennen, Gott gibt uns letztendlich kein Navigationsgerät für unser Leben. Jetzt geradeaus, dann nach links, nach rechts, noch 30 Kilometer, 14 Uhr bist du dort angekommen. Oder dass wir sagen, jetzt in unser Leben, wir gehen hin und eine Stimme hinter uns sagt, nee, bald kommt diese Entscheidung, entscheide dich so, dann lauf dieser Weg weiter und nächstes Mal entscheidest du dich so. Und irgendwann mal mit 95 Ziel erreicht, Punktlandung. Das hätten wir sehr gern. Das hätten wir manchmal sehr gerne. Und wir stellen uns das manchmal auch so vor, dass je länger wir Christus nachfolgen, desto genauer, deutlicher werden wir die Vorgehen, die Ereignisse in unser Leben, die in unser Leben passieren, auch deuten können. Aber so ist es nicht. Wie gesagt, Gott gibt uns kein Navi, Gott gibt uns keine Landkarte, an dem wir uns orientieren können, sagen so, und da muss ich gehen. Was Gott uns gibt, das ist ein Kompass. Gott gibt uns ein Ziel, aber bis wir dieses Ziel erreichen, müssen wir ihm vertrauen. Müssen wir ihm vertrauen und immer wieder auf unser Kompass schauen, dass wir immer noch das Ziel vor Augen haben, da, wo Gott uns haben möchte. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Lies mir die Bibel. Das ist dein Kompass in dein Leben. Hab Gemeinschaft mit ihm im Gebet. Das ist dein Kompass in dein Leben. Hab Gemeinschaft mit anderen Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Das ist der Kompass, wo uns immer wieder unser Kurs korrigieren kann. Denn oft, wenn wir nicht darauf schauen, dann laufen wir. Und manchmal sind wir komplett falsch. Ich weiß, das klingt jetzt so super fromm, typisch Sonntagpredigt, das weiß ich schon. Aber letztendlich ist das, worum es geht in unser Leben. Beziehung mit Gott haben. Die Beziehung mit ihm. Dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Gott gibt uns nie ganz genaue, detaillierte Anweisungen in unser Leben. Das nicht. Aber er zeigt uns immer den nächsten Schritt, das wir tun sollen. Und was ich, auch wenn du aus der heutigen Predigt nichts mitnimmst, kann sein, aber was ich euch mitgeben möchte, das nehmt bitte mit, vergisst das nicht. Lasst Gott in eurem Leben keine Rolle spielen. Gott soll in euer Leben keine Rolle spielen. Er soll Regie führen. Er soll Regie führen. Er soll derjenige sein, der euch sagt, wohin und was ihr tun sollt. Und der Auftrag an Philippus lautete, mache dich auf, geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabgeht und öde ist. Andere Übersetzungen lauten, die einsam ist. Die Straße ist einsam oder wüst ist. Dort auf dieser Weg war ein Mann und seine Gefolgschaft, ein Äthiopier. Ein Finanzminister, würden wir sagen. Also es war ein bedeutsamer Mensch in seiner Heimat. Da war er jemand. Da war er jemand. Er war eingesetzt über das ganze Vermögen der Königin dort in Äthiopien. Und er war sehr gebildet und klug. Er konnte Hebräisch lesen und sprechen. Ich kann das nicht zum Beispiel. Und dieser Äthiopien muss man sich auch ein bisschen vorstellen. Wir sagen, ja, Äthiopien, hey, von Äthiopien nach Jerusalem 2000 Kilometer ungefähr. Und waren keine Autobahnen, schlechte Straßen. Aber er hat diese Reise gemacht, um im Tempel anzubeten. Denn der Meinung damals war, oder die Menschen dachten immer, oder damals dachten sie, Gott wohnt in einem Tempel. Und wenn du ihn anbeten möchtest, musst du auch dort gehen, wo er ist. Anders geht das nicht. Kam nach Jerusalem. Ich frage mich, er hat so eine lange Reise hinter sich. Kam nach Jerusalem für vielleicht mehrere Wochen oder Monate, das wissen wir nicht. Will vielleicht einen schönen Gottesdienst erleben, will Gott begegnen. Das war letztendlich sein Ziel. Aber ich frage mich, was hat er letztendlich mitnehmen können da aus Jerusalem? Vielleicht hat er die schönen Chöre im Tempel gehört. Vielleicht hat er das eine oder andere Ritual aus der Ferne betrachten dürfen, denn er als Nichtjude durfte gar nicht so weit vorne. Vielleicht hat er auch die Menschenmenge, hat ihn die Menschenmenge beeindruckt. Er hat gesehen, so viele Menschen kommen in dieser Tempel. Oh, wenn so viele Menschen zusammenkommen, dann kann es nicht falsch sein. Oder vielleicht hat ihn die Größe des Tempelsanlage sprachlos gemacht. Es war an sich von der Fläche einer der größten der Antike. 10% der Stadtfläche, also ein Zehntel der Stadtfläche Jerusalems, war für den Tempel vorgesehen. Aber jetzt war er auf dem Weg zurück auf eine Straße, die öde und einsam war, lesen wir. Und ich glaube nicht, dass nur eine Beschreibung des Weges war. Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, hier wurde auch sein Leben irgendwo, sein Herz beschrieben. Er war dort in den Tempel, aber er hat Gott dort nicht gefunden. Er hat alles eingehalten, alles mitgemacht. Die ganzen Riten, die gefordert waren, und an dieser Gottesdienste in den Tempel teilzunehmen, hat er alles mitgemacht. Aber das alles hat ihn Gott irgendwie nicht näher gebracht. Und jetzt geht er zurück nach Hause, aber in sein Leben, in sein Herz ist weithin alles öde und einsam. Aber Gott sandte sein, aber Gott hat ihn gesehen. Und er sandte Philippus, weil Gott jeder Einzelne von uns wichtig ist. Und das dürfen wir nicht vergessen. Vor Jahren davor sagte Jesus in einem Gleichnis, dass der Hirte, der lässt 99 Gerechte zurück, um diese eine Verlorene zu suchen. Und das ist das Gleiche, was der Herr gesagt hat. Da in Samarien bekehren sich, ist okay, sehr gut. Aber da ist einer und der ist mir genauso wichtig. Wie herrlich doch Gott ist, sage ich. Er sagt nicht, hier könnt ihr mich finden, hier in den Tempel oder in Kirchenmauer. Hier bin ich, wenn ihr was von mir wollt, ihr wisst, wo ich bin. Also, es liegt an euch. Gott ist ein Gott, der sucht. Gott ist ein Gott, der ruft. Ist ein Gott, der etwas anbietet, aber er zwingt nicht. Er zwingt nicht. Es liegt letztendlich an uns, ob wir darauf antworten oder nicht. Und Gott sendet heute noch seine Philippusse, sage ich mal so. Und diese Philippusse haben viele Formen, sei es durch Freunde, sei es durch Bekannte, sei es durch Begegnungen oder sogenannte Zufälle, die wir immer wieder finden. Gott sendet, weil er dein Leben sieht. Er sieht dein Leben. Der Kämmerer, Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt. Der Kämmerer hat viele Fragen. Und er liest gerade einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja. Ein Mann, ein Prophet, der Jahrhunderte vor Jesus gelebt hat, und er sprach über Jesus Christus. Er hat darüber geweissagt, es wird jemand kommen. Und er hat Frage, er versteht viele Dinge nicht. Und Philippus fängt an, eben ihm das Evangelium von Jesus zu erzählen. Das Evangelium der Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Gott dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn hier auf Erde sandte, dass damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die Wahrheit ist, dass Gott uns vergeben möchte. Die Wahrheit ist, dass Gott uns seine Hand der Versöhnung ausstreckt, uns sündige Menschen, obwohl wir seine Feinde sind. Die Wahrheit ist, Gott kann dein Leben verändern. Die Wahrheit ist, du bist ihm sehr, sehr wichtig. Die Wahrheit ist, wir Menschen wollen das nicht. Die Wahrheit ist, wir Menschen wollen unser Weg gehen ohne ihn. Und wir meinen, am Ende wird Gott eine Ausnahme machen, weil wir 10 Euro gespendet haben oder niemand umgebracht haben. Die Wahrheit ist, wir glauben, dass wir seine Gnade nicht brauchen. Die Wahrheit ist, ohne ihn werden wir für immer verloren gehen. Und die bittere Wahrheit ist, wir haben uns selbst dafür entschieden. Und so kommt der Kämmerer eben an eine Wasserstelle. Er hat verstanden, um was es geht. Er hat Jesus Christus erkannt. Und er sieht irgendwo ein Wasserloch, ein Fluss, wir wissen es nicht. Und er sagt, hey, da ist Wasser. Was hindert uns? Was spricht dagegen, wenn ich mich jetzt taufen lasse? Und Philippus sagt, gar nichts, gar nichts. Und so wie der Kämmerer damals, so haben auch unsere Täuflinge ja zu Jesus gesagt, weil sie das erkannt haben, wer Jesus ist, dass er sie liebt, dass er sie gerufen hat und möchten sich taufen lassen. Und Taufe geht immer Glaube voraus. Eine bewusste, aber auch eine freiwillige Entscheidung, die ich treffe. Das Stellvertreter. Diese Entscheidung musst du für dich treffen. Da gibt es keinen Stellvertreter. Mit der Taufe bezeugt man nur, dass man sein Leben Jesus gegeben hat, dass man ihm gehört, dass man ihm nachfolgen möchte, sein Leben lang. Das ist Taufe. Und wenn wir in dieser Becken hineingehen, dann gehen wir in den Tod Jesus hinein, aber wir werden auch auferstehen mit Jesus Christus. Wir lesen danach, das habe ich jetzt nicht mehr gelesen, also im Abschnitt heißt es, nach der Taufe, der Kämmerer war fröhlich. In sein Herz war Freude da. Und so ging er seinen Weg weiterhin nach Äthiopien zurück. Die Straße, auf der er ging, die war nicht mehr öde, die war nicht mehr einsam, weil Jesus Christus in sein Herz war. Weil Jesus Christus Wohnung genommen hat in sein Herz. Gott wohnt nicht mehr zwischen Tempelmauer, aber er möchte in unser Herz wohnen. Und so freuen wir uns und ich freue mich ganz besonders, dass wir diesen Tag mit euch verbringen können. Und wir wollen jetzt auch demnächst eure Zeugnisse hören, weil ich habe auch gesagt, es ging Glaube voraus. Da wollen wir auch hören, wie ihr zu Jesus Christus gefunden habt. Amen. Ich möchte noch ganz kurz beten, wir bleiben dafür sitzen. Jesus Christus, ich danke dir. Ja, Herr, ich danke dir nochmal, dass du 99 Gerechte zurücklässt, um diese eine zu suchen, weil er dir wichtig ist. Ich danke dir, Herr, dass du ganz anders Prioritäten setzt als wir. Aber hilf uns, Herr, genauso zu sein wie du. Ich danke dir, Herr, für diesen Tag und ich danke dir, Herr, dass wir Taufe feiern dürfen, dass du immer noch Menschen rufst und dass sie auf deinen Ruf hören, Herr, dass sie deinen Ruf hören. Dir sei Lob, Preis und Ehre dafür in alle Ewigkeit, Herr. Amen.